In Folge 108 haben wir über die Raumeffizienz gesprochen, denn Räume sind für viele Praxen ein großer Engpassfaktor. Der dritte Faktor in unserem Engpassdreieck sind die Patienten. Hi, ich bin Christian.
Und ich bin Diana.
Und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Hallo Diana.
Hallo.
Wie geht's?
Noch fit oder wieder fit?
Nach den Solvi-Days meinst du?
Ja, meine ich.
Ja, wir kommen gerade von zweimal Solvi-Day Stromberg. Hat wieder viel Spaß gemacht, unsere lieben Kunden zu treffen. Ganz viel Austausch, auch ein bisschen Party und viele gute Gespräche. Ist immer toll, aber macht natürlich auch ein bisschen den Kopf voll und dann ein bisschen müde. Ja,
ja, war mega gut, war mega gut. Beide Wochenenden echt toll. Hat viel Spaß gemacht und auch wenn man nach dem ersten Wochenende denkt, oh je, jetzt nochmal, ja, wird man auch da wieder voll reingezogen in den Bann dieses Events und mir hat es auch echt viel Freude gemacht und ja, auch im Nachhinein zu hören, dass den Teilnehmern genauso gegangen ist.
Ich bin total stolz, weil es ist immer so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Man trifft ganz viele wieder, die man seit Jahren begleiten darf und das macht ganz viel Spaß und dann sind aber auch immer neue dabei. Mir oder uns immer total wichtig, dass die gut aufgenommen werden und das ist auch dieses Mal wieder sehr gut gelungen. Die haben sich super gut eingebracht, hatten keine Scheu, haben einfach mitgemacht. Ich finde, dass bei manch einem sich schon nach dem ersten Mal anfühlt, dass aber immer da wäre und auch großes Shoutout an alle Wiederholungstäter, dass ihr die Neuen da immer so gut aufnimmt.
Ja, die sind jetzt auch Wiederholungstäter.
Ja, genau, hoffentlich. Ja, aber vielleicht ist das die sozusagen die Abzweigung in die heutige Folge. Wir haben bei den Solvi Days natürlich auch um Feedback gebeten. Wir machen da immer eine Befragung im Nachgang, wie den Teilnehmern die Vorträge gefallen haben, das Hotel, die Abendveranstaltung, die Verpflegung, die Anreise, die Inhalte, die Referenten. Und ja, das ist für uns immer wichtig, weil wir besser werden wollen. Wir wollen nicht nur mit Annahmen arbeiten und sagen, das war toll und uns auf die Schulter klopfen, sondern wir wollen immer von unseren Teilnehmern wissen, wie war's, wie hat's euch gefallen, was können wir noch besser machen? Und ich glaube, das kann man schon sagen, da gibt es immer Feedback, was man noch besser machen kann. Das haben wir nach dem ersten Wochenende bekommen. Da haben wir beim zweiten Wochenende schon kleinere Anpassungen gemacht. Wir haben es aber auch am zweiten Wochenende nochmal bekommen und daraus lernen wir jetzt natürlich wieder, auch wenn wir das schon seit vielen Jahren machen, für die Solvi Days in St. Moritz oder für das Alpine Summit in St. Moritz, für die Solvi Days Mallorca und natürlich für die Solvi Days Stromberg. Das heißt, wir stellen uns natürlich gerne dem Feedback, auch wenn es immer so ein kleines bisschen wehtut, wenn wenn da Verbesserungsvorschläge kommen, aber genau um diese Geschenke bitten wir ja. Und da sind wir eigentlich beim Thema, weil wir ehrlich gesagt unsere Kunden so mögen und wertschätzen, hoffe ich, dass wir uns aktiv darum bemühen, dass sie glücklich sind und dass wir die richtigen Kunden an Bord haben und halten und auch zukünftig weiter die richtigen gewinnen. Und deswegen ist für uns eigentlich dieses Thema, ich sag mal Kundenmanagement, Kundenpflege und damit eng verbunden das Reputationsmanagement, was denken unsere Kunden von uns und das auch nach außen zu transportieren, ein ganz wichtiges Thema und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen nämlich darum, wie ja Patientenmanagement und damit verbunden eure Reputation und wie ihr nach außen wirkt, wie ihr die richtigen Patienten finden könnt, wie ihr die richtigen Patienten binden könnt. Dem haben wir gedacht, widmen wir eine Folge im Engpassdreieck. Aber dazu später im Detail. Wir fangen mal vorne an, Diana, oder?
Gute Idee. Ich würde auch sagen, wir holen euch nochmal ganz kurz ab. Wo befinden wir uns gerade? Christian hat es schon gesagt. Wir haben jetzt bereits mehrere Folgen zu dem Thema Engpassdreieck gemacht und eben zu dem Thema Ressourcen. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, wir haben immer gesagt, da kommen eben bei euch im Management drei Faktoren zusammen oder drei überwiegende Faktoren, nämlich die Räume, das Personal und die Patienten. Und wir haben in den letzten zwei Folgen ja viel über eure Mitarbeiter gesprochen und auch über die Räume und darüber, wie ihr diese Kapazitäten steuern könnt. Und heute wollen wir uns exklusiv mit dem dritten Faktor, dem Patienten, beschäftigen. Und hier sprechen wir jetzt eigentlich nicht mehr über die Kapazitäten, sondern über die Nachfrage. Und am Schluss muss das natürlich irgendwie zusammenkommen. Und im Idealfall passt die Nachfrage zu meinen Kapazitäten. Und es ist so gut synchronisiert, dass ja Effizienz entstehen kann und meine Praxis, wie soll ich sagen, einfach gut läuft. Und das ist am Ende, glaube ich, Ziel des Ganzen. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir oder wollen wir unbedingt uns auch mit dem Patienten beschäftigen. Und da steht natürlich erstmal ganz vorne die Frage, wie ist eure individuelle Patientenstruktur? Weil wie ihr auf das Thema blickt, das hängt ganz stark davon ab, wie viele Patienten ihr habt und ob ihr das Gefühl habt, die richtigen Patienten zu haben. Also an welchem Punkt ihr gerade steht. Und wir diskutieren immer wieder viel mit unseren Kunden darüber, wie ihre Auslastung denn eigentlich ist, dieser Kapazitäten, die sie vorhalten. Und da bekommen wir immer ganz unterschiedliche Reaktionen, denn ja, es gibt einzelne Praxen, die wirklich sagen, ich habe einfach nicht genug Patienten, ich habe eigentlich zu viele Kapazitäten bereitstehen und kriege die gar nicht ausgelastet. Eben zum Beispiel auch gerade am Anfang, ne, viele Gründer, die vielleicht letztes, vorletztes Jahr ihre Praxis gestartet haben. Sie haben die Räume, sie haben das Team da stehen, aber sie haben eben noch zu wenige Patienten, um ausgelastet zu sein. Es gibt auch etablierte Praxen natürlich, die sagen, ich könnte eigentlich noch ein paar mehr Patienten gebrauchen. Die Mehrheit von euch berichtet allerdings, dass sie eher zu viele Patienten haben und dass sie aus allen Nähten platzen und überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Patienten und dass daraus auch dieser Druck des Wachstums entsteht, also dieser Wunsch, die Kapazitäten immer der Nachfrage nachzuziehen und ja immer größer zu werden, was nicht selten auch in einer Überlastung mündet und manchmal leider dann auch in der Unzufriedenheit der Patienten, weil ihr vielleicht im Ganzen nicht mehr in eurer gewohnten Qualität gerecht werden könnt.
Ja, ich meine, viele von euch sind ja auch, sagen wir mal, Ärzte geworden, um Patienten zu versorgen, oder die meisten natürlich. Und dann hat man natürlich auch mal so ein bisschen den Wunsch, den Landkreis, das Dorf, die Kleinstadt, das Stadtviertel irgendwie auch zu versorgen, ne? Und ich glaube, das Wegschicken ist für viele ganz, ganz schwer, weil es immer irgendwie natürlich ein unbehandeltes medizinisches Thema dann irgendwie gibt und einen unglücklichen Menschen. Ja.
Ja, absolut. Das kennen wir. Auch wir mögen das nicht so gerne, wenn wir zu viel Nachfrage haben, weil das fühlt sich irgendwie auch dann wieder nicht gut an, auch wenn alle von außen sagen würden, ist doch super. Und so geht es eben euch in der Praxis auch. Viele fragen uns dann in der Beratung, ja, wie viel Patienten sollte man denn haben? So, das ist eine sehr schwierige Frage, denn das hängt natürlich stark davon ab, was eure Spezialisierung ist und wie eure Praxis ausgerichtet ist, was euer Betriebsmodell ist. Und es gibt Praxen, die eben darauf ausgerichtet sind, mit wenigen Patienten sehr hochwertige und große Arbeiten zu machen. Und da sehen wir halt häufig, dass man eher einen kleineren Patientenstamm hat. Und dann gibt es Praxen, die vielleicht in einer etwas, wie soll ich sagen, in einem anderen Modell arbeiten und da die Patienten vielleicht auch, und vielleicht haben sie auch ein jüngeres Klientel und der Bedarf der Patienten ist nicht so groß und das beschränkt sich überwiegend auf die Cons und auf eben die Prophylaxe. Und da kann ich vielleicht eine deutlich höhere Anzahl an Patienten in meiner Praxis tatsächlich jedes Jahr behandeln. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, ob ich eine Überweiserstruktur habe oder eben eine etablierte Praxis mit einem eigenen Patientenstamm bin. Im Großen und Ganzen, und das ist jetzt eine wirklich große Range, die ich euch nenne, bewegen wir uns irgendwo zwischen 1000 und bei effizienten Praxen 1500 behandelten Patienten pro Zahnarzt. Es gibt immer wieder Praxen, die da auch noch deutlich drüber liegen. Und es gibt, wie gesagt, Praxen, die einen anderen Schwerpunkt haben, die auch einen höheren Umsatz pro Patient haben, die dann vielleicht auch nur bei 700-800 behandelten Patienten pro Zahnarzt im Jahr liegen. Also die Range ist da wirklich sehr, sehr groß.
Also da seht ihr jetzt schon, dass man die Aussage, wie viel brauche ich oder wie viel müssen es sein, eigentlich so pauschal gar nicht beantworten kann. Deswegen gucken wir da auch so oft gar nicht drauf. Ne? Also genau wie du sagst, du kannst in der Stadt mit einem gut erzogenen Klientel, kannst du mit 600 Patienten, die dreimal im Jahr in der Praxis sind und regelmäßig zur Prophylaxe kommen, wunderbar eine Praxis führen. Wenn du natürlich, wie gesagt, auf dem Land bist und dein Dorf versorgen willst, dann wird das nicht klappen, außer das Dorf ist sehr klein.
Ja.
Und damit hängt dann schon ganz stark zusammen, auch wie sich eure Praxis anfühlt, ob da 700 Patienten pro Zahnarzt reingehen oder 1500 oder vielleicht sogar 1800 oder 2000. Ja.
Ja, das ist auch, glaube ich, das, was wir uns eher angucken, Christian, ne? Wie ist euer Durchsatz in Anführungszeichen? Also wie hoch ist das Stresslevel, ne? Und dann natürlich gepaart mit dem Umsatz pro Patient. Also es gibt natürlich schon Praxen, die sagen, ja, wir haben nicht so viele behandelte Patienten, weil wir machen einen hohen Umsatz pro Patient. Und dann stelle ich vielleicht fest, das ist gar nicht so. Das ist dann natürlich nicht so ideal. In diesem Zusammenhang guckt man sich schon mal an, aber die reine Anzahl sagt nichts über den Erfolg der Praxis aus. Da bin ich voll bei dir. Und am Ende geht es eigentlich sogar noch nicht mal so sehr um, habe ich zu viele, zu wenige, genau, richtig viele Patienten. Ich glaube, da gibt es auch, ist es sehr schwierig, dass sich das genau ideal einstellt. Es ist natürlich etwas leichter, wenn ich zu viele habe, weil dann kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr überlegen, wen möchte ich denn schwerpunktmäßig behandeln. Wenn ich zu wenige habe, dann nehme ich ja irgendwie jeden. Ja, das ist eigentlich das Gleiche wie mit dem Personal. Das ist das gleiche Thema. Und viel wichtiger als ausreichend Patienten ist ja eigentlich die richtigen Patienten zu haben und die Struktur, die zu mir und dem zu meinem Praxismodell passt, das ich mir vorstelle.
Genau. Die richtigen Patienten zu haben, ist auch leichter, wenn ich es mir aussuchen kann, hast du schon gesagt.
Absolut.
Das ist sicherlich ein Weg, der zum Ziel führt. Wobei das natürlich bedeutet, dass man sich von Patienten trennen muss, die schon da sind, was auch immer ja gewisserweise ein bisschen unangenehm ist. Ne? Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man von Anfang an versucht, einen Patientenstamm aufzubauen, der die eigene Philosophie mitträgt, der vielleicht die richtigen Charakteristika schon mitbringt, um dann nicht aussortieren zu müssen. Und aussortieren ist ein furchtbar hartes Wort in dem Zusammenhang. Aber am Ende ist es natürlich auch so, dass ihr immer eine Doppelverantwortung habt, irgendwie dem Patienten gegenüber, um Gesundheit zu ermöglichen, aber natürlich auch eure eigene Gesundheit, die Gesundheit eures Teams, mental wie körperlich zu erhalten. Ne? Und der Versuch, alle zu behandeln und alle den ganzen Landkreis gesund zu halten, unter eigener Selbstaufgabe, unter Aufgabe der jegliche Arbeitshygiene im Team, ist natürlich auch ein Rezept für Desaster, ist klar.
Ja. Absolut. Und es geht ja hier ganz kurz vielleicht zur Einordnung in der Selektion jetzt nicht darum, dass man ausschließlich sagt, wir wollen nur Patienten, die vielleicht die in unserer Sicht richtige Zahlungsmoral haben, sondern es geht ja ganz oft einfach auch zum Beispiel um das Thema Zuverlässigkeit. Also Patienten, die regelmäßig nicht zum Termin erscheinen oder sich vielleicht nicht angemessen und wertschätzend dem Team gegenüber verhalten. Ja, also es gibt ja viele Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen und vielleicht auch je nach meinem Schwerpunkt, wir kommen gleich noch auf das Thema Wunschpatient, vielleicht auch nicht meinem Spezialgebiet entsprechen. Also vielleicht habe ich unheimlich viele Kinder, die in meine Praxis wollen, aber ich möchte keine Kinderzahnheilkunde anbieten und kann es vielleicht auch gar nicht. Dann muss ich hier auch irgendeine Form von Selektion vornehmen, ohne irgendjemanden auszuschließen oder zu diskriminieren. Es gibt ja auch noch andere Praxen, die wieder anders aufgestellt sind. Das wollte ich nur zur Einordnung, dass hier nicht gleich der falsche Tenor rüberkommt.
Das knüpft so ein bisschen an die Solvi Days, wo wir drüber gesprochen haben, wie wichtig Positionierung ist und wie wichtig es ist, eine klare Strategie zu haben und zu wissen, was man für wen anbietet und für wen man eben auch gewisse Dinge nicht anbietet oder was man eben auch nicht anbietet, denn es kann keiner in allem gut sein, das ist irgendwie auch klar. Und am Ende ist natürlich schon so, dass von der Spezialisierung auch die Patienten profitieren. Ne? Also auch so wird ja ein Schuh draus. Gibt es eine Kinderzahnarztpraxis in der Region, dann ist die wahrscheinlich besser aufgestellt, Kinder so richtig happy zu machen und gesund zu halten, als jetzt der normale Zahnarzt. Ich denke jetzt an unseren Vater, der hat natürlich Kinder auch behandelt, aber würde jetzt lügen, wenn man sagen würde, dass das seine Passion war. Ja. So ist es dann eben auch als Kind in der Praxis gewesen. Ne? Von daher, ich glaube, der Impuls hier oder der Gedanke ist hier, die meisten von euch beschäftigen sich ja wenig oder nur sehr selten damit, welche Patienten habe ich überhaupt. Man hat so ein bisschen die Patienten, die eben reinlaufen, die zu einem finden. Wenn man gutes Marketing macht, gut nach außen sendet, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die reinkommen, die passen. Aber zum Beispiel hat man in der Altersstruktur auch bedingt Möglichkeiten, das zu steuern oder die meisten steuern es gar nicht. Ne? Oft habt ihr die Altersstruktur, die ihr übernommen habt und im Zeitablauf wandelt die sich zu einer Altersstruktur, wo die meisten Patienten in eurem Alter sind und dann vielleicht noch deren Kinder oder deren Mütter. Das heißt, man sieht dann manchmal so mehrere Bäuche in der Altersstruktur, so euer Alter und dann minus 25 oder 30 Jahre kommen dann die Kinder nach und plus 25, 30 Jahre sind dann vielleicht nochmal die Erwachsenen. Das heißt, es ist echt etwas, was meistens sich einfach ergibt.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da sagst, dass das kommt halt einfach so. Und das Problem dabei ist, dass die Altersstruktur natürlich einen großen Einfluss darauf hat, welche Art von Zahnmedizin biete ich an. Also was brauchen meine Patienten überhaupt? Und dann ist natürlich die Frage, passt die Altersstruktur zu meinem Schwerpunkt? Und du hast gerade eben schon so im Nebensatz fallen lassen, das sehen wir halt ganz häufig bei Neugründungen. Wenn wir eine komplette Neugründung sehen, dann wird häufig auch im Vorfeld schon über das Eigenlabor und CEREC und ähnliches gesprochen. Und dann stellen wir nicht selten fest, wenn ich komplett neu gründe und eine schicke Designpraxis mit jungem, modernen, jugendlichen Konzepten anbiete, dass sich genau diese Patienten einfinden und diese Patienten nun mal zu einem Großteil Prophylaxeleistungen anfragen und vielleicht noch ein bisschen konchirurgisch man tätig werden kann, aber im Großen und Ganzen sind das jetzt nicht die Patienten, die den großen Zahnersatz benötigen. Und da sehen wir dann doch häufig, dass man sich das vielleicht im Vorfeld anders vorgestellt hat. Und im Gegensatz dazu häufig bei einer Praxisübernahme das Problem herrscht, dass ich zwar vielleicht sehr viele ältere Patienten habe, die nämlich mit dem vorhergehenden Inhaber oder der Inhaberin älter geworden sind, die zwar die großen Leistungen nachfragen, aber mein Patientenklientel so veraltert ist, dass ich dann schauen muss, dass ich von unten junge Patienten nachbekomme, die ich natürlich häufig dann als junger Zahnarzt, junge Zahnärztin auch anspreche. Aber auch das kann zum Problem werden, wenn die Altersstruktur in meiner Praxis zu hoch ist. Also ich zu alte Patienten habe. Ja, und das sollte ich mir unbedingt angucken, insbesondere in der Übernahme. Und bei der Neugründung sollte ich mir bewusst machen, wen spreche ich überhaupt an und wer wird in meine Praxis kommen? Und ja, wie richte ich mein Konzept darauf aus?
Bei der Übernahme ist es halt oft so, dass man in den ersten Monaten erstmal denkt, wow, das geht aber gut los hier, ne? Weil man so ein bisschen noch den Zahnersatz des vorherigen Inhabers finalisiert. Manchmal kommt dann aber auch eine Phase, wo man merkt, genau genommen sind jetzt hier alle durchsaniert oder zumindest nach meinem Verständnis haben die eigentlich alles, was sie brauchen. Und ja, und das Wachstum kommt dann eben unter Umständen woanders her, ne? Also ihr seht, ja, so beschäftigt man sich, glaube ich, so oft nicht damit, ne? Dasselbe gilt natürlich für so Fragestellungen wie, sind das gesetzlich Versicherte, sind es Privatversicherte? Ehrlich gesagt beobachte ich da in aller Regel, dass in den Praxen sich ein Schnitt einstellt, der im Landkreis eben herrscht. Ne? Es gibt Landkreise, da hast du, oder Städte, da hast du traditionell in Bonn, in Berlin, in Hannover, in Landeshauptstädten gerne, hast du mehr Beamte, dadurch hast du mehr Privatversicherte und ansonsten stellen sich die üblichen 8% ein. Ne? Und da muss eine Praxis schon sehr stark ihr Patientenmanagement betreiben, ihre Reputation nach außen bringen oder sehr stark im Marketing sein, wenn sie davon abweichen möchte, zum Beispiel ausschließlich private oder überwiegend private Patienten gewinnen will. Das ist die absolute Ausnahme.
Wobei wir an der Stelle vielleicht mal mit dem Klischee aufräumen können, weil ja immer davon gesprochen wird, dass die Arzt- und Zahnarztpraxen eigentlich nur den Privatpatienten bevorzugen. Und also zumindest meine Kunden sagen mir eigentlich, ich habe viel lieber einen gesetzlich versicherten Patienten, dem seine Zahngesundheit etwas wert ist, als einen privatversicherten Patienten, wo ich mich mit der Krankenkasse rumschlagen darf und der alles für selbstverständlich nimmt. Also das vielleicht nur mal vorneweg. Aber da kommt es natürlich auch wieder auf den Patient an, ne? Also auch das ist eine Kennzahl, die jetzt nicht eine Aussage über den Erfolg der Praxis schlussfolgern lässt, aber interessant zu wissen.
Ich glaube, da hast du völlig recht. Also im ambulanten humanmedizinischen Bereich kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Privatpatienten ein gutes Stück die Kassenmedizin mitfinanzieren. Im zahnärztlichen Bereich ist das mit Sicherheit nicht so.
Ja. Nicht so.
Ja. Das anekdotisch würde ich das bestätigen. Ich glaube, größte Angst geht immer aus von beihilfeberechtigten Privatversicherten. Ja, es tut mir jetzt leid für alle, die zuhören, aber ihr seid bei Zahnärzten gefürchtet. Ja, weil preisbewusst als Privatversicherter natürlich immer mit einer gewissen Haltung von, steht mir doch zu, ich bin ja privatversichert. Und da ist der Kassenpatient meistens in der Zwischenzeit über die Zuzahlungsgewöhnung, die da stattgefunden hat, der deutlich attraktivere. Was interessant ist, weil kurzer Exkurs, die aktuelle Diskussion, kurzer Schock, ne, vom Wirtschaftsrat, der die Meinung war, wir müssen jetzt Zahnmedizin aus der GKV rausholen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Das war, glaube ich, nur ein Strohfeuer und die CDU hat das auch schon wieder eingedämmt. Dann sieht man aber schon, dass bei vielen so eine Fantasie losgeht und so ein gewisser, oh, das wäre cool, dann könnten wir uns Telematik, Infrastruktur, Kassenabrechnung, Budgetierung sparen. Ja, ne? Aber was wir eben besprochen haben, denkt das mal zu Ende. Jeder Patient wäre ein Privatpatient. Wenn ihr heute die Kassenpatienten eigentlich schon lieber habt, ja, hat man einen anderen Erklärdruck und eine andere Verkaufssituation, glaube ich, wenn der Patient alles selber zahlen muss. Also das nur mal so als Seitenaspekt. Und dann sind wir eigentlich schon in der Zuzahlungsfähigkeit, die sicherlich auch für die Patientenstruktur ganz entscheidend ist. Wahrscheinlich wichtiger als Privatkasse. Die Frage, egal wie der Patient versichert ist, was ist ihm Gesundheit wert, welche Bereitschaft hat er oder sie zu zahlen, zuzuzahlen, das, was seine Krankenkasse, GKV bezahlt, darüber hinaus oder eben auch über das hinaus, was seine Zusatzversicherung oder seine private Krankenversicherung bis zum 3,5-fachen Satz oder was auch immer erstattet. Und ich glaube, das ist eher eine Frage von, die, glaube ich, relevanter ist. Habe ich die richtigen Patienten, denen Gesundheit wichtig ist, gleich gewonnen und oder habe ich sie vielleicht auch einfach dahin erzogen oder dahin beraten, dahin gecoacht oder dahin gebracht, ja, kommunikativ.
Genau. Und ich glaube, das, was wir gerade angesprochen haben, diese Strukturfaktoren, genau wie du gesagt hast, die entstehen einfach. Ich glaube, die meisten haben sich darüber überhaupt keine wirkliche Gedanken gemacht. Und eigentlich ist es vielleicht das, was man am Anfang tun sollte oder auch zu jedem Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt möchte ich mich strategisch neu ausrichten, ich möchte hinterfragen, was ist mein Modell oder vielleicht auch nach dem Podcast überlegen, wer sind eigentlich meine Patienten, sollte ich doch eigentlich vielleicht mit einer ganz anderen Frage anfangen, nämlich, wer sind überhaupt meine Wunschpatienten? Und dann kann ich abgleichen, habe ich die überhaupt schon? oder muss ich die irgendwie anders ansprechen, damit die auch wirklich zu mir kommen? Und dafür muss ich natürlich auch eben mir die Frage stellen, was will ich überhaupt, ne? Also wer sind meine Wunschpatienten? Und wenn ich das beantwortet habe, was für Erwartungen haben die überhaupt? Und wie cluster ich überhaupt die Patienten? Also was ist denn ein Wunschpatient, ne? Mache ich das nach Alter, nach Situation, nach Grund des Besuchs, nach Verhalten? Na, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die zu unterteilen.
Üblicherweise arbeitet man da manchmal getrieben durch eine Marketingagentur oder in diesem Bereich Marketingvertrieb dann mit Personas. Ne? Die Übung ist immer so ein bisschen theoretisch und heißt natürlich nicht, dass ihr nur diese Patienten aufnehmt. Aber wenn ihr euch einen backen könntet oder 3 oder 4 oder 5 verschiedene, wie würden die aussehen? Wären das Kinder oder Jugendliche, Erwachsene, Senioren? Sind die berufstätig? Haben die Vorerkrankungen? Sind die kerngesund? Haben die Stress? Sind das Knirscher? Sind die schwierig zu behandeln? Angstpatienten? Würgereiz? Sind die leicht zu behandeln? Was ist der Grund? Sind das Patienten, die eher aus Routine kommen, Prophylaxe, die ich gut einstellen kann, wo ich kein Problem habe? Oder sind das Patienten, die sich nicht um ihre Zahngesundheit gekümmert haben, die eine Vollsanierung brauchen, die kompletten Zahnersatz und Implantate brauchen? Sind das Patienten, die vielleicht Zahnverlust erleidet haben oder erleiden werden, Pamperparodontitis? Sind es Patienten, denen Ästhetik wichtig ist? Also das sind so klassische Besuchsgründe für Praxen, ne? Und dann war es natürlich deren Verhalten. Das haben wir eben schon so ein bisschen mit dem Thema Angstpatienten. Aber natürlich auch sind das Patienten, die Zeitdruck haben. Sind das Patienten, ich sag mal, Diana, wie du und ich. Ja, keiner von uns hat Lust, 30 Minuten in der Praxis zu warten, weil wir in die Firma dann irgendwann wollen. Wir können einen Vormittagstermin machen, weil wir berufstätig, aber selbstständig sind. Ja. Das heißt, wir sind klassische Zeitdruckpatienten mit einer gewissen Flexibilität, mit einem hohen Anspruch, aber einer Zahlungsbereitschaft. Nur als Beispiel. Informierte Patienten, skeptische Patienten, ja, ängstliche Patienten, treue Patienten, anspruchsvolle Patienten. Also was ist eigentlich, ja, was sind die Mischungen daraus und die Kreuzungen, wo ihr sagt, das sind Patienten, die ich gerne behandle oder die sich mit meinen Behandlungsschwerpunkten, mit dem, was ich anbieten will, gut decken. Ja. Mhm.
Genau.
Genau wie du sagst, in Abhängigkeit von all diesen Faktoren haben die natürlich extrem unterschiedliche Erwartungen. Ja.
Ja.
Und das ist eigentlich etwas, wo wir uns, glaube ich, mit beschäftigen dürfen, weil, sag mal, die meisten Praxen haben in der Tendenz nicht zu wenig Patienten, hast du ja eben schon gesagt. Wenn wir aber mehr von den Richtigen haben wollen und dadurch unser Alltag ein bisschen leichter wird, dann müssen wir natürlich, ich sag jetzt mal, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Dann müssen wir natürlich verstehen, welche Patienten wollen wir eigentlich, und dann müssen wir Köder auslegen für diese Patienten. Und dann werden wir auch Köder auslegen, die den anderen, die wir nicht wollen, halt gar nicht schmecken. Und das ist ja eigentlich der Weg, wo wir hinwollen.
Und das ist ja auch eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir zufriedene Patienten haben, weil auch wenn die Patienten mit der falschen Erwartung kommen, mache ich sie ja auch nicht glücklich. Also der Patient hat ja auch nichts davon, wenn er in meine Praxis kommt und merkt nach dem ersten Besuch, okay, ich bin hier komplett falsch. Irgendwie reden die hier nur über Ästhetik oder es ist mir zu teuer oder was auch immer. Wenn die Erwartung falsch ist, dann habe ich am Ende auch unzufriedene Patienten, die wieder schlecht über die Praxis reden und vielleicht gar nicht mehr rauskommt, warum, was eigentlich die Erwartungshaltung war. Und wie wichtig das ist, dass man die richtigen Patienten hat und dass diese Erwartung richtig ist. Das, Christian, haben wir vielleicht auch selber erlebt. Deswegen ist uns das so ein wichtiges Thema. Also wir zum Beispiel haben gemerkt, dass seitdem wir den Podcast haben und viele von euch uns regelmäßig zuhören und über Zeit rausfinden können, ob das, was wir sagen, ihnen taugt oder nicht, desto mehr haben wir wirklich Anfragen von Kunden, wo wir sofort sehen, dass sie zu uns passen. Ja, also wo wir sofort Lust haben, loszulegen, wenn wir die Kapazitäten hätten und sie zu beraten. Und der Match ist einfach von vornherein besser. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr eben schon im Vorfeld damit anfangt, das Richtige zu senden und zu verstehen, über welchen Kanal ersuchen und finden euch eure Patienten überhaupt. Ja?
Ja.
Und natürlich geht es ganz vorne los. Der wichtigste Kanal ist die Mundpropaganda. Das Schöne daran ist, dass die Weiterempfehlung meistens auch dem entspricht, was der Patient, der da war, in der Praxis erlebt hat. Also das ist meistens die ehrlichste Form der Empfehlung oder des Weitergebens der Informationen, die man eben erhalten hat, weil sie nicht von der Homepage kommen, sondern weil der Patient sie erlebt hat und er sagt, irgendetwas hat mich begeistert. Und das erzähle ich anderen, wo ich glaube, dass es sie auch begeistern könnte. Und das ist natürlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann vielleicht auch ein Patient, der zu mir passt.
Ja, und der Patient, der das dann aufnimmt, also der am Empfängerende von der Mundpropaganda ist, wenn dem das, was der andere begeistert erzählt, überhaupt nicht interessiert, dann wird er trotzdem nicht zu euch kommen. Aber wenn ihn das anspricht, genau die Attribute, die der andere verwendet in seiner Empfehlung, wenn der sagt, okay, das ist genau auch meine Praxis, dann hat er ein gutes Match mit euch. So, dann muss der nur noch dort das erleben, was der andere erlebt hat. Ich hatte gerade eben so ein Erlebnis, weil du es mit dem Podcast sagst. Ich hatte gerade eben ein Gespräch mit einer Gründerin. Liebe Elisa, wenn du zuhörst, Grüße. Die sagte zu mir am Ende des Gesprächs, ich bin total glücklich und platt. Du bist genauso wie im Podcast. Und ich so, ja, das ist ja irre. Es ist ja genau wie im Podcast. Also ja, das ist genau diese Konsistenz, die es dann eben braucht. Ne? Und die Erwartungen machen alles kaputt, wenn die nicht stimmen. Ne, wenn jemand unter falschen Erwartungen sozusagen zu euch geschickt wird, dann haben wir. Ja,
und deshalb ist aber die Mundpropaganda so viel, oft so viel wert, weil die halt wenigstens ehrlich und authentisch ist, ne? So. Also, ich möchte niemandem so nahe treten, aber regelmäßig habe ich Kunden dran, wo ich sage, na ja, auf deiner Homepage steht, dass dir die Schmerzfreiheit besonders wichtig ist, und ich will da Bezug darauf nehmen, und die Antwort ist, ehrlich? Steht das da? Wusste ich gar nicht. Und ja, da muss man eben auch aufpassen, was man nach draußen sendet.
So, und jetzt ist das Schöne, dass die Mundpropaganda, im Marketing würden wir sagen, die ist earned, also die ist selbst verdient, okay? Die müsst ihr nicht bezahlen, die könnt ihr auch nicht bezahlen. Die verdient ihr euch selbst. It's a gift that keeps giving. Also im Prinzip multipliziert die sich dann auch mit dem glücklichen Patienten, den ihr habt, einer mehr, der da draußen gut über euch redet. Ja, Diana, ich weiß nicht, hast du die Zahl parat? Ich glaube, der durchschnittliche glückliche Kunde spricht mit 12 oder 15 anderen oder irgend sowas darüber. Ja. Da seht ihr, wie hoch der Multiplikatoreffekt ist. Und die entsteht natürlich nur aus zufriedenen Patienten. Ja, also es geht auch in die andere Richtung, aber das nennt sich dann nicht Mundpropaganda, das nennt sich Rufschädigung. und wir wollen ja die zufriedenen, die haben. Das ist in der physischen Welt etwas, was total unterschätzt ist, wo keiner drüber redet. Das kannst du natürlich auch nicht gut in den Marketingplan schreiben. Es kostet kein Geld. Da sprechen Agenturen mit euch nicht drüber. Es kann auch irgendwie nicht der Plan sein, zu sagen, mein Marketingplan ist nur Mundpropaganda zu machen. Aber es ist mit Abstand der wichtigste Empfehlungskanal oder der wichtigste Kanal für Praxen.
Genau,
für Patienten.
Aber der ist tatsächlich, wie du gesagt hast, schwer zu steuern, weil er oft durch echte Begeisterung entsteht. Ne? Aber die kann ich ja meistens wecken, wenn ich ganz klar bin in dem, was ich anbiete und in dem extrem gut bin und irgendetwas anders mache als andere.
So, und der entsteht aber ausschließlich durch mein Verhalten. Völlig egal, was ich auf meine Website schreibe, völlig egal, was in meinem Businessplan steht, völlig egal, was ich intern in meinem Handbuch für Werte stehen habe, völlig egal, ob ich Social-Media-Inhalte mache und wie die aussehen, interessiert keinen. Das Einzige, was diesen Kanal der Weiterempfehlung, der Mundpropaganda steuert, ist das Verhalten und das Erlebnis der Patienten. Das Verhalten des Teams führt zum Erlebnis der Patienten, führt zur Weiterempfehlung. Völlig egal, was ihr euch ausdenkt, was ihr hinschreibt, wie eure Praxisfarben sind. Das sind
mehr. Absolut. Ja, habe ich ein schönes Beispiel, weil ich nämlich zum Beispiel, ich hatte immer Probleme beim Skifahren mit meinem Skischuh. Und dann war ich bei einem sogenannten Skischuh-Doktor, hatte eigentlich keine Erwartung, bin spontan hin. Er hat mich total nett empfangen, hat gesagt, Sie haben richtig Glück, gerade hat jemand abgesagt. Und dann hat er mich, ohne dass ich es erwartet hätte, eine Stunde beraten, und mich so glücklich gemacht, dass ich ab jetzt so einen Spaß am Skifahren habe, dass ich schon Christians Frau hingeschickt habe und weitere, weil ich einfach nur begeistert bin. Und das war einfach wirklich sowohl das Verhalten als auch das Können. Ja, also Problem gelöst. Und das hat mich so begeistert.
Ich habe auch schon Skischuhe bei ihm gekauft. Ich glaube, es waren in deinem Fall eher 20, 30, 40 Leute, die du davon erzählt hast. Aber genau.
Und jetzt nochmal ein paar Tausend.
Der Kerl hat sich halt null Gedanken darüber gemacht, was seine Firmenwerte sind, wie seine Farben sind, sein Logo, wie seine Website aussieht. Das sind mehr da. Leute gehen rein, sind happy, gehen raus, erzählen es weiter.
Ja? Ich werde auch vorbeigelaufen.
Das Online-Äquivalent davon ist etwas, worüber sehr viel geredet wird, womit ihr euch sehr viel beschäftigt. Das ist nicht falsch, ne? Ist auch wichtig. Aber das Online-Äquivalent der Mundpropaganda ist wahrscheinlich Social Media, wo ihr was sendet, wo man euch wahrnehmen kann und wo natürlich auch Patienten vielleicht reagieren, ja, die vielleicht einen Post machen, wenn sie besonders glücklich waren und sagen, ich war gerade beim Zahnarzt ohne Schmerzen. Ist, glaube ich, eher selten, dass ein Patient einen Instagram-Post macht oder einen TikTok, aber gibt's. Und natürlich Google-Bewertungen. Das ist, glaube ich, der deutlich häufigere Fall. Google-Bewertungen sind eigentlich Mundpropaganda, nur dass man es nicht spezifischen Personen erzählt, sondern man ruft es einfach im Prinzip in den Raum, ins Internet und dann finden es andere Personen willkürlich. Das wäre das Online-Äquivalent zur Mundpropaganda. Und ihr merkt jetzt schon, wir halten das, glaube ich, für einen sehr wichtigen Kanal, gerade diese Google-Rezensionen, weil eben ja Patienten euch aufsuchen und damit Menschen aufsuchen. Und da vertraut man am liebsten auf das, was andere Menschen gesagt haben. Da geht es natürlich um die Anzahl der Bewertungen, da geht es auch um den Schnitt. Ja, ich glaube, alles unter 4,7 ist schon grenzwertig schlecht, wahrscheinlich, muss man sagen. Und es geht aber auch sehr stark drum, was eben drin steht. Mhm. Ja. Und dann ist eine Zahnarztsuche immer auch eine lokale Suche, immer eine lokale Suche, weil ich suche den ja da, wo ich bin, da, wo ich wohne, da, wo ich arbeite, da, wo ich gerade stehe, im Urlaub bin. Und diese lokalen Suchen, die sind natürlich eng verknüpft mit Google-Bewertungen, weil ich die ja immer auf Google Maps ausführe oder ich gebe es in Google einfach ein und dann kriege ich oben eine Karte angezeigt. Ich komme gar nicht zu den Suchergebnissen unten, sondern ich kriege eigentlich oben direkt eine Karte angezeigt mit dem Local Pack, wie sich das nennt, also mit den lokalen Treffern auf meine Suche, und deswegen ist es halt super eng verbunden mit den Google-Bewertungen.
Genau, und dann ist es natürlich so, dass man mittlerweile nicht mehr nur noch googelt, sondern, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also wir nutzen regelmäßig ja KI-Hilfestellungen wie ChatGPT und ähnliches. Und auch da kommt es natürlich drauf an, was wird angezeigt, oder?
Absolut. Ich habe das gar nicht geglaubt, aber wir haben ein paar Praxen, die uns ihre Website-Statistiken teilen, und da kommt ein signifikanter Anteil des Suchtraffics mittlerweile aus KI, weil der Patient eben gar nicht mehr in Google geht, sondern einfach mit Perplexity, ChatGPT, you name it, spricht, Alexa fragt, Siri fragt, whatever, die dann ins Internet gehen und vielleicht suchen. Und das Thema Voice und KI-Suche gewinnt sicherlich an Bedeutung. Da haben wir natürlich ein anderes Medium, weil der Patient dort dann nicht visuell sich zwischen 20 Praxen entscheidet, sondern wahrscheinlich in der Tendenz eher einen Vorschlag kriegt. Wenn die KI ihn kennt, sagt die KI, okay, für dich, ich weiß, du bist Angstpatient, dieses, jenes, du suchst jemanden, der weiß ich nicht was, ne, Ästhetik kann. Für dich ist das die eine Praxis. Und dadurch kriegt das Mundpropaganda oder wofür stehe ich und wofür will ich gefunden werden, macht man eine ganz andere Relevanz. Ich glaube, ihr wisst es, bei Google ist so auf Seite 2, das ist der Friedhof, da guckt keiner. Ne, wenn du nicht, also Top 1 ist eigentlich das, was du in Google-Suchergebnissen sein willst. Top 2, Top 3 ist noch tolerabel, aber sind schon 80% des Traffics weg. Bei der KI-Suche wird es ein Winner-Takes-All einfach für jede Spezialisierung und für jeden Patienten geben, weil die KI schlägt dich vor. Oder auch
genau.
Nicht.
Und sie schlägt dich natürlich vor aufgrund dessen, was sie online findet, aber sie hat auch Informationen über die Person, die sucht. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Also unter Umständen weiß die KI von mir schon, dass ich ein Angstpatient bin oder was ich für Besonderheiten habe, oder ich gebe das mit rein und sage, das und das ist mir wichtig. Und die Chance, dass der Patient über die KI zumindest eine Praxis findet, die in der Außendarstellung dem entspricht, ist ja ziemlich groß.
Das waren jetzt so ein bisschen die, ich sag mal, was sendet ihr, wer spricht über euch und wie werdet ihr gefunden? Also die ganzen earned, habe ich vorhin gesagt, die ganzen Dinge, die ihr euch verdient durch eure Haltung, durch eure Kommunikation oder die ihr besitzt, ja, wie zum Beispiel eure Website und eure Social Media Auftritte, auch darüber sendet ihr, und das ist das, was letztlich dann gefunden wird, ne, in der Suchmaschine oder von der KI. Natürlich gibt es auch noch eine ganze Latte an Möglichkeiten, Patienten zu finden oder dass Patienten euch finden, die man dann in dem bezahlten Bereich hat, also paid nennt man das im Marketing. Das heißt Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, also ihr schaltet Werbeanzeigen oder eben auch offline, ihr habt die Brust des lokalen Fußballvereins, die Bande beim Fußballverein oder die Platte beim Handballverein, euer Aufkleber dort im Anwurfkreis oder solche Sachen, ne? Da sind natürlich die Grenzen offen, da gibt's keine Grenzen im Prinzip. Das sind alles Kanäle, die in unserer Hackordnung, die wir jetzt gerade so ein bisschen durchgehen, dann eigentlich als letztes kommen. Also wenn die Mundpropaganda eure Praxis nicht trägt oder wenn ihr neu seid und die Kanäle, die ihr besetzt und eure Google-Bewertungen und eure Social Media nicht ausreichen, um die Praxis zu füllen, oder ihr habt ein neues Behandlungsspektrum, irgendwas Neues, was ihr anbieten wollt, ihr wollt andere Patienten gewinnen und das andere wirkt alles nicht, dann kann man zur Not auch noch bei Google, bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer, Geld einwerfen dafür, dass man Patienten kriegt. Oder ist natürlich, man kriegt die kostenlos. Insbesondere deswegen, weil es natürlich wichtig ist, dass die richtigen sind. Das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ne? Bei Mundpropaganda habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt und passt. Wenn ich den einkaufe, muss ich dafür bezahlen, und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht passt, ist höher. Insbesondere dann, wenn ich nicht weiß, was ich über mich senden soll in dieser bezahlten Werbung, was ich nach außen strahlen soll, damit es zu dem passt, was der Patient am Ende erlebt, wenn er zu uns kommt. Also ich denke vielleicht, ich bin die Praxis für XYZ, schreibt das auf die Werbebande, der Patient kommt, nimmt aber ABC wahr, und dann habe ich ein Mismatch zwischen dem, was ich gesendet habe, und zwischen dem, was der Patient die Erwartung ist in dem Moment nicht erfüllt, was so bei Paid wirklich ein weiteres Problem ist. Ich muss dann schon sehr, sehr gut wissen, was mich ausmacht und was ich da sende, damit das
Patient. Und dann habe ich eigentlich einen Patienten, der vielleicht da war, aber der kein Patient bleibt. Und da sind wir eigentlich genau beim Thema, weil wir haben ja gerade eben die Fragestellung aufgemacht, wie finde und binde ich meine Wunschpatienten? Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie kriegen wir überhaupt Patienten oder die richtigen Patienten, die unserem Wunschpatienten entsprechen. Und was viele vergessen, ist die Nachsorge. Also wie binde ich überhaupt meine Patienten? Es gibt ja ganz, ganz viele Patienten in meiner Praxis, wo ich sagen würde, das ist ein Top-Patient. Also ein ganz toller Patient, der zu mir passt, den ich gerne behalten würde, den ich gerne begeistern würde, damit das vielleicht auch wieder anderen erzählt. Und ich möchte ihn binden. Ich möchte, dass seine Erwartungen wirklich immer erfüllt sind. Und dafür muss ich mir natürlich auch etwas überlegen. Und wir nennen das immer so ein bisschen die Nachsorge oder die Reflexion im Nachgang, die Befragung des Patienten. Also ich muss in irgendeiner Form mit ihm im Dialog sein und im Zweifel eben nicht nur das extrem begeisterte oder extrem katastrophale Feedback auf Google, weil das ist das, was da abgegeben wird, sondern von meinem ganz normalen, treuen, langjährigen Bestandspatienten zu wissen, wie war dein Besuch heute bei uns? Ne? Das ist jetzt wieder vergleichbar mit den Solvi-Days. Wir haben Kunden, die seit ganz, ganz lange kommen und wir müssen ja immer wieder wissen, wie war dieses Event für dich? Ne? Wie viel hast du mitgenommen? Was würdest du uns empfehlen, was wir noch anders machen können? Und ich glaube, das ist oft eine vertane Chance in der Praxis.
Ja, und ich glaube insbesondere in den aktuellen Zeiten, wo wir in dieser digitalen Welt leben und viele Sachen, die wir erleben, so transaktional sind. Also ich kaufe etwas und dann kriege ich das und das war's und danach kümmert keinen mehr, ob es mir gut geht. Das erleben wir ganz oft bei so Online-Angeboten. Ne? Da macht man irgendein Coaching, da kauft man irgendeinen Kurs, dann klickt man irgendein Video. Ehrlich gesagt ist dem Anbieter scheißegal, ob ihr die 300 Euro am Ende, ob ihr da happy wart und ob ihr die nochmal ausgeben würdet. Der hat sein Video verkauft und unsere Welt wird zunehmend transaktional. Ich glaube, gerade in dieser transaktionalen Welt ist eine Beziehung zu halten, auch für eine Praxis, eine Riesenchance. Und wir machen es nicht anders mit der Community eigentlich, oder? Und ich habe jetzt auch im Nachgang zu den Solvi-Days 2, 3, 4 Kunden angerufen, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht haben wir die dieses Mal nicht so abgeholt. Ja? Auch im Nachgang den Patienten nach einer Behandlung noch mit Informationen zu versorgen. Zu sagen, das kann jetzt normal sein, dass 12 Stunden lang, ich weiß es nicht, ne, ihr Implantat, ihr ZE, keine Ahnung, dieses und jenes macht. Wenn es morgen nicht rum ist, müssen Sie sich bitte wieder melden. Sowas erlebt man als Patient nicht. Das ist Fürsorge, die man da erlebt. Ne? Und das ist natürlich etwas, was so eine Beziehung, wenn ich jetzt sage, weg von der Transaktion, behandelt, Geld bekommen, zack, fertig, ne, hin zu behandelt, Geld gekommen, danach fühlt sich noch jemand für mich verantwortlich und möchte, dass sich auch der Behandlungserfolg einstellt und dass ich weiß, wann ich mich melden soll und wo und warum, wenn es nicht so läuft, das ist natürlich
genau,
ziemlich cool.
Das war, um nochmal die Analogie zu dem Skischuh zu bringen, das war genau das, was eben auch begeistert hat, das Angebot, hey, teste das im Skiurlaub und wenn das nicht gepasst hat und irgendwo drückt, kommst du wieder, ich passe dir das nochmal an, ist überhaupt kein Problem. Ich will, dass du nirgendwo meine Druckstelle hast und ein perfektes Skierlebnis hast. Und das war eigentlich, glaube ich, der Unterschied. Ne? Also es interessiert auch noch, wie das Ergebnis ist und nicht nur, okay, erledigt, Patient raus. Ne? Und ich höre auch ganz oft von Patienten, dass sie sagen, ich war so begeistert, weil ich danach nochmal angerufen wurde. Ja, vielleicht auch vom Arzt persönlich. Mhm. Wie ist es denn heute? Ist alles gut?
So, das könnt ihr natürlich jetzt nicht für jede Behandlung machen, ist klar, vielleicht auch nicht für jeden Patienten. Aber klar ist, wenn ihr Top-Patienten haben wollt, die euch gut bezahlen, die eure Zeit wertschätzen, dann wollen die aber auch, dass ihre Zeit gewertschätzt wird, dann wollen die von euch auch gut behandelt werden. Das heißt, dann kommen auch gewisse Ansprüche damit. Ich glaube, wir haben unsere eigenen Patientenerlebnisse auch schon berichtet, müssen wir jetzt nicht nochmal machen, aber wenn das auseinanderfällt, ist das nicht gut. Und da muss man sich als Praxis einfach auch ein bisschen entscheiden. Habe ich hochwertige Termine und anspruchsvolle Patienten, die zahlungsbereit sind, dann macht es auf jeden Fall Sinn, in diese Nachsorge reinzugehen. Habe ich eine anonyme Praxis, wo den ganzen Tag ich in der Großstadt irgendwie Leute durchschleife und die Stückzahl viel zu groß ist, dann vielleicht eher nicht. Aber wir sehen da Opportunitäten, weil am Ende ist klar, worüber keiner redet, ist die Frage, wie viele Patienten bleiben eigentlich bei mir und welcher Teil geht. Aber alle reden über Anzahl Neupatienten und Neupatientenquote. Keiner redet über den Churn. Warum? Weil man den einfach nicht messen kann bei euch. Der ist aber da. Und jeden Patienten, den ihr nicht verliert, ist einer, den ihr vorne nicht neu über Social Media oder über Google Ads im schlimmsten Fall gewinnen müsst. Plus, wenn ihr schon wisst, dass der bei euch ist und zu euch passt, dann ist es viel schlauer, den zu behalten, als vorne einen neuen zu gewinnen, wo man das erst wieder neu rausfindet.
Und dazu gehört natürlich auch ein guter Umgang mit Terminen, nämlich zum Beispiel einen guten Recall, aber auch, dass kein Patient ohne Folgetermin geht. Wenn ich weiß, das ist ein toller Patient und ich möchte, dass der wiederkommt, dann sollte ich ihm unbedingt, bevor er die Praxis verlassen hat, einen neuen Termin anbieten.
Ja. Und eine Terminerinnerung ist natürlich auch eine Form von Patientenservice, ne? Der ist, glaube ich, Win-Win, weil er der Praxis was bringt. Und jetzt gerade eben so ein bisschen drüber gesprungen, sind wir bei der Nachsorge über das Thema auch Befragung. Ja, also wir haben gesagt, wir haben manche Kunden im Nachgang nochmal angerufen, wie es auf den Solvi-Days ihnen gefallen hat. Ich glaube, dass auch das ein sehr gutes Mittel für eine Praxis sein kann, Patienten zu befragen, wie hat es dir gefallen? Jemand, der unglücklich war, ist allein aufgrund der Tatsache, dass das interessiert, schon automatisch glücklicher, ne? Und von allen anderen, die glücklich waren, kann ich natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Warum wart ihr denn glücklich? Da kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf. Und im Idealfall mündet das alles in einer Bindung des Patienten zur Praxis, die stark genug ist, damit er sich nicht den nächsten Termin woanders holt, bei einer Praxis, die näher ist oder bei einer Praxis, die gerade aufgemacht hat oder bei einer Praxis, wo er komfortabler einen Termin buchen kann und er kommt dann zurück zu euch.
Und wenn ich den Patienten frage, ob jetzt eben eine Patientenumfrage oder eben in Teilen, sage ich mal, ein Ansatz ist natürlich auch Google, dann kann ich natürlich auch in Erfahrung bringen, was den Patient überhaupt beschäftigt. Also was der überhaupt bewertet, weil unter Umständen biete ich irgendeinen Service oder irgendetwas an, was ohnehin überhaupt keinen interessiert oder im Gegenteil von dem Patienten ganz anders wahrgenommen wird. Ja, also vielleicht hat man nur das Gefühl, dass etwas besonders ist und der Patient nimmt das gar nicht so wahr, nimmt es entweder gar nicht wahr oder vielleicht sogar negativ wahr. Und deshalb sagen wir auch immer, dass Google-Bewertungen eigentlich nicht nur ein Marketinginstrument sind, sondern vor allen Dingen auch irgendwo ein Prozessspiegel. Oder wenn ich eine Patientenumfrage mache, natürlich noch besser, dann weiß ich wirklich, was bewerten denn eigentlich meine Patienten. Und das mag euch vielleicht enttäuschen, aber es ist selten die fachliche Qualität, weil die kann der Patient, und da nehme ich mich nicht aus, in der Regel überhaupt nicht bewerten, ob das jetzt zahnmedizinisch der beste Weg war oder nicht. Davon gehe ich aus, oder das hoffe ich zumindest, dass mein Zahnarzt das beherrscht, was er oder sie tut. Aber das, was ich wirklich bewerte, ist eigentlich mein Erlebnis. Und wenn man sich das über alle Praxen hinweg anguckt, dann gibt es so ein paar Faktoren, die immer wieder genannt werden oder die so die Hauptbewertungsfaktoren sind. Und dazu gehört zum Beispiel die Erreichbarkeit, also telefonische Erreichbarkeit, Rückruf oder auch die Möglichkeit, einen Online-Termin zu buchen. Da schließe ich mich schon mal sofort an, weil wenn ich irgendwo nicht durchkomme, um einen Termin zu buchen oder noch schlimmer, um ihn zu verschieben, dann bin ich eigentlich auch schon weg. Also das ist mir persönlich sehr wichtig und scheint auch anderen Patienten wichtig zu sein. Also die Erreichbarkeit, dann Wartezeit und Pünktlichkeit. Also der Termin läuft wie geplant. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir sind auch Menschen mit knapper Zeit und natürlich wünscht man sich, dass der Patient auch zu der Zeit ist. Ich glaube, über 5 Minuten wird kein Patient sich beschweren. Wenn es regelmäßig in der Praxis vorkommt und lange Wartezeiten sind, dann sieht man auch meistens, dass es dazu nicht nur eine Bewertung gibt, sondern 3, 4, 5 oder 6 und das Ganze systemisch ist. Und dann wird man hier schon das Thema angehen müssen, weil man sonst ja dauerhaft immer wieder unzufriedene Patienten hat, weil sie ja auch wieder Anschlusstermine haben und weiter müssen. Und es gibt Schöneres, als in der Zahnarztpraxis auf die Behandlung zu warten. Und dann kommt Ablauf und Organisation. Also wie wurde ich angenommen, als ich gekommen bin? War jemand zuständig? Hat sich mir jemand angenommen? War das Ganze rund oder war irgendwie Chaos? Und dann ganz wichtig noch Kommunikation und Umgang unter Stress. Also hier kommt jetzt das ganze Thema Erwartungsmanagement. Wie wurde mit mir kommuniziert? Wurde ich über Kosten aufgeklärt? Wurde ich gut informiert? War die Person, die mit mir gesprochen hat, freundlich? Wie ist die Stimmung im Team? Das merken die Patienten sofort. Also wenn irgendwie Stress im System ist, Stress im Kessel, man kennt das von sich selber, dann ist man meistens auch ein Tick unfreundlicher oder schafft es nicht immer ganz so freundlich zu sein. Und das nehmen die Patienten natürlich wahr, die sowieso unter einer angespannten Grundstimmung in die Praxis unter Umständen kommen, weil sie gar keine Lust haben, zum Zahnarzt zu gehen oder Angst haben. Und dann ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass da irgendwie am Empfang jemand sitzt, der freundlich ist. Ja? Und also das sind eben die Hauptfaktoren. Ich wiederhole es nochmal kurz. Erreichbarkeit, Wartezeit und Pünktlichkeit. Ablauf und Organisation, Kommunikation und Umgang unter Stress. Das sind die Punkte, die am meisten von den Patienten bewertet werden.
Fühl mich angesprochen mit dem Umgang unter Stress und der etwas leidenden Freundlichkeit. Du musst darunter am ehesten leiden. Spaß beiseite. Man kennt das, glaube ich, wenn man bei Freunden ist und die sich am Tisch zoffen, dann möchte man am liebsten gehen oder so ganz einfach verschwinden. Und als Patient auf dem Stuhl kann man das nicht. Ist ganz furchtbar. Ja. Ja, und ich glaube, also das hast du schön hier zusammengefasst. Du hast es, glaube ich, auch ausgewertet, ne? Die Faktoren, die hier zusammenkommen. Und du hast eingangs gesagt, es ist ganz, ganz elementar. Es ist ein Prozessspiegel. Das heißt, wenn ein Patient hier irgendeine schlechte Bewertung abgibt, dann ist in eurer Praxis etwas schiefgelaufen. Die Haltung ist oft querulant oder Blödmann oder ja, gibt es alles. Trotzdem bedeutet das nur, dass jemand, der ein Querulant ist und eure Leistung zu teuer findet oder eure Behandlungsart nicht mag, den Weg in eure Praxis gefunden hat, die Chance hatte, bei euch ein Angebot zu kriegen, ein HKP zu kriegen, der ihm nicht gefallen hat oder sogar eine Behandlung zu kriegen, die ihm nicht gefallen hat. Das heißt, irgendwo im Prozess zwischen Erwartungsmanagement, wie hat der Patient sich selektiert, wie haben wir mit ihm kommuniziert, bis was hat er in der Praxis erfahren, ist ein Fehler passiert. Und deswegen verstehe ich den Reflex auf die Google-Bewertungen, wenn sie schlecht sind. Das tut weh, das mag keiner gerne. Ich finde es aber ein ganz, ganz wertvolles Signal, das man nie ignorieren sollte. Irgendetwas in der Prozesskette, vielleicht auch schon ganz, ganz vorne, ist definitiv schiefgelaufen, wenn so eine Bewertung reinkommt.
Das fast immer. Ja, das sehe ich auch häufig. Zum Beispiel ganz, ganz häufig in einzelnen Praxen, die es mit den Preisen vielleicht einen Tick überspannt haben, ja, oder vielleicht nicht gut in der Kommunikation waren, sehen wir dann, dass die letzten 3-4 Bewertungen irgendwie so in Richtung Abzocke gehen. Natürlich kann man sich darüber aufregen und sagen, der wertschätzt unsere Leistung nicht. Vielleicht habe ich meine Leistung aber auch nicht gut erklärt. Oder dem Patienten nicht vorher schon klar gemacht, Achtung, hier erfährst du eine sehr hochwertige Leistung und die kostet Geld.
Also diese Störung hätte ich am besten nicht gehabt. Am besten wäre der nicht gekommen, hättet ihr euch die 0,1 gespart, den HKP gespart und die 1-Sterne-Bewertung. Genau. Oder ihr hättet es besser erklären müssen, dann wäre auch irgendwas davon nicht eingetreten. Ne? Einzige Ausnahme ist, manchmal ist auch ganz cool, wenn ein Patient schreibt, die Prophylaxe ist klasse, aber ist ein bisschen teuer. Je nach Positionierung kann das positiv sein.
Jetzt würde ich gerne, Christian, zu dem Thema Patientenumfrage kommen, weil wir haben jetzt eigentlich ja überwiegend über Google-Bewertungen gesprochen und die Google-Bewertungen sind natürlich öffentlich zugänglich, deswegen super wichtig, weil das ist das, was andere Patienten auch sehen. Das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Visitenkarte oder nicht eine Visitenkarte, also ich trage damit nach außen, was man bei mir erwarten kann. Ob es jetzt der Realität entspricht oder nicht, das, was andere Patienten wahrgenommen haben. Nur das ist ja meistens eben nur die Bewertungen, die super begeistert sind oder die ich gebeten habe, da bitte mal eine Bewertung abzugeben. Oder die super Unzufriedenen, die mir irgendwie noch einen reindrücken wollen. Und aus unserer Sicht ist das ja jetzt nicht unbedingt immer so, ja, das Spiegelbild der Gesamtpatienten, die ich vielleicht habe. Und deshalb sagen wir ja, es ist wichtig, dass ihr eure Patienten grundsätzlich befragt, und zwar alle. Wie war es bei uns?
Ja, du kriegst nur die Hater und die dich lieben und nichts dazwischen eigentlich. Ja, wenig Nuance. Genau. Im Prinzip ist das ein Plädoyer jetzt dafür zu sagen, okay, wir können als Praxis auch wirklich den Patienten zuhören. Ich glaube, ihr habt es auf dem Stuhl ganz oft, dass ihr das auch schon fühlt oder spürt, dass der Patient euch etwas sagt oder etwas hinterlässt, ne? Ihr habt aber eine zusätzliche Komplexität, der Patient kann gar nicht so furchtbar viel mit euch reden, weil ihr in seinem Mund am Werke seid. Ne, beim Friseur ist das anders, so zum Beispiel. Und wenn er aufgestanden ist und eure Behandlung ist fertig, dann ist ja auch selten so, dass man noch eine Viertelstunde ein bisschen schnackt. Sondern meistens ist man dann bemüht, den Patienten rauszukriegen, den nächsten rein oder man muss ins nächste Zimmer. Aber dieses Zuhören, ne, einen Dialog zu schaffen zwischen dem Patienten und euch, um damit Vertrauen aufzubauen und Bindung und auch wieder von diesem Transaktionalen wegzukommen, und eine gewisse Art der Begeisterung auch auszulösen, weil wer hört heutzutage überhaupt noch zu mit allen Großkonzernen, mit denen wir zu tun haben? Wen schert denn überhaupt noch, wie es mir geht und ob es mir gefallen hat, ob es gut oder schlecht war? Ja, das ist, glaube ich, die Chance, die da drin liegt. Und das schürt Begeisterung. Und Begeisterung hat natürlich dann zum Beispiel wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Mundpropaganda zu enden. Dann sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Ne? Das heißt, am Ende, sage ich ja gerne, geht es doch nur um menschliche Beziehungen in der Praxis. Ihr seid mit Mitarbeitenden, das sind andere Menschen dort, um nochmal andere Menschen, nämlich Patienten, gesund zu machen. So, das heißt, wir haben lauter Beziehungen in diesem Ding. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, das auch nicht nur als Zahlenübung, als Controlling zu verstehen, sondern wirklich auch diesen, wie soll ich sagen, diesen Bindungs- und diesen Beziehungscharakter hinter so einer echten Befragung zu verstehen.
Ja. Ja, und es geht eben darum, ein Feedback zu bekommen, was so echt wie möglich ist. aus dem ich etwas machen kann. Ja, also es ist ja immer eine Chance, etwas besser zu machen und den Patienten vielleicht beim nächsten Mal zu begeistern. Und wir wollen also nicht nur wissen, war der Patient zufrieden, sondern warum und wie können wir das noch verbessern, das Erlebnis bei uns. Und das ist eben mehr als einfach nur eine Statistik, ne? Sondern es ist wirklich ein Dialog. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, allein dieses gefragt werden ist eigentlich schon Patientenbindung, ja, weil der Patient gehört wird. Mhm. Und natürlich würden jetzt viele sagen, ich frage immer beim Gehen, wie war es oder wie hat es Ihnen heute gefallen? Wobei wir ehrlich sagen müssen, die meistens, ne, oder oft tut es einem halt ein bisschen weh oder ist ein bisschen unangenehm, ist jetzt nicht so, dass Zahnarzt zu den Erlebnissen gehört, wo man sagt, Mensch, gerne gleich wieder, ja, ist jetzt nicht wie bei einer Massage oder so. Kann natürlich sein, muss aber nicht. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass der Patient erstmal Zeit hat zum Reflektieren. Ihr kennt das alle, wenn ihr im Restaurant sitzt, vielleicht kennt ihr es auch nicht, aber ich kenne es gut. Und ich sitze beim Essen genau und denke, es ist kalt oder es ist zäh oder irgendwas und ärgere mich so ein bisschen. Und wenn ich am Ende gefragt werde, wie es war und ich bin gerade im Gespräch mit meinem Gegenüber und möchte eigentlich gar nicht so groß mit dem Kellner reden, dann sage ich immer gut. Ja, ich sage immer so, ja, gut, danke.
Alles gut.
So, ne, aus Reflex. Ja. Und danach denke ich so, nee, eigentlich war es nicht gut. Ich gewöhne mir in letzter Zeit immer mal mehr an, Dinge anzusprechen und zu sagen, ich komme mal gerne her, aber das war heute irgendwie nichts. Oder ne, es hat mir aus irgendeinem Grund nicht geschmeckt. Aber das darf man nicht unterschätzen. Diese spontane Überfall, wie war es denn, ist meistens bekommt meistens ein ungefiltertes, schnelles, positives Feedback, was gar nicht in die Tiefe geht, weil man erst danach wirklich reflektiert. Und da brauchst du ein bisschen Abstand.
Und selbst wenn du jetzt daran arbeitest und sozusagen dir vornimmst, zum Kellner direkt ehrlicher zu sein, mit welcher Wahrscheinlichkeit denkt er sich, eigentlich wollte ich überhaupt keine ehrliche Antwort auf
oder
die Frage,
nicht weiter?
Das war eine Floskel. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt der das nicht weiter, gibt der das ziemlich sicher nicht so weiter, wie du es gesagt hast, wird es strukturiert erfasst, kann sich da ein Muster im Restaurant bilden, wenn dreimal am Tag ein Kunde gesagt hat, das Essen war kalt, ne? Dann sagst du das im schlimmsten Fall, sagen das die drei Kunden drei verschiedenen Kellnern. Diese Information findet ihren Weg in die Küche und zum Inhaber nie. Ja. Ne? Und genauso ist es in der Praxis.
Absolut. Und deshalb sind wir Fans von der Patientenumfrage. Wir selbst machen das auch. Wir machen auch Kundenumfragen. Bei uns findet man immer einen Link in jeder E-Mail. Wir schicken auch gezielte E-Mails raus, immer in einem gewissen Abstand, nicht immer an alle, aber an einen gefilterten Anteil sozusagen. Und dadurch kriegen wir eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, was unsere Kunden denn eigentlich an uns schätzen oder eben, was sie verbessern würden, was sie verändern würden. Und dann merkt man schon, wenn Dinge immer wieder kommen, dann weiß man auch, okay, da scheint irgendwas dran zu sein. Das war jetzt nicht nur eine Person. Und tatsächlich ist das bei uns zum Beispiel auch so, dass die Ergebnisse wirklich mit allen geteilt werden. Also wir kriegen alle eine E-Mail, wenn eine Bewertung eingegangen ist. Und dann sehen wir sofort, was da los war. Und die Person, die involviert war, wird auch sofort wissen, worum es geht. Ja, und entweder wird sie gerade extrem gelobt und das ganze Team feiert diese Person ab, oder es ist mal etwas nicht gut gelaufen und dann thematisieren wir das. In unserem Fall kontaktieren wir auch häufig die Kunden, um es aufzulösen, wenn mal etwas war, weil wir immer eigentlich Wert darauf legen, dass wir ein sehr gutes Kundenerlebnis haben und es zum Glück nicht so viele negative sind, dass wir uns das erlauben können. Aber ich weiß auch, eine ganz liebe, nette Kundin von uns, die auch sagt, ich will nur 10-Sterne-Bewertungen und wenn bei mir jemand eine 8 oder 9 gibt, rufe ich den Patienten an. Und das ist natürlich der Punkt, wo echte Bindung entsteht und wo ich zuhöre.
Genau, und ich glaube, sozusagen, das ist ein bisschen halt auch eine Haltungsfrage, muss man sich überlegen. Ehrlich gesagt, den oder diejenigen, für den wir das alles veranstalten, ja, danach nicht zu erfahren, ob das für den funktioniert hat, ist eigentlich ein bisschen Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja,
weil wir machen das ja alles für den Patienten oder für den Kunden in unserem Fall. Ne? Und weil das ein bisschen wahnsinnig ist, ist es eigentlich auch im QM, soweit wir das richtig verstehen, wir sind keine QM-Experten, aber eigentlich auch vorgesehen oder Pflicht, dass ihr eure Patienten befragt. Mhm. Ja? Natürlich müsst ihr sicherstellen, dass sich medizinische Ergebnisse eingestellt haben. Das macht ihr, indem ihr den Patienten nochmal wieder einbestellt. Ja? Aber wenn wir den Patienten eben nicht nur als jemanden sehen, der medizinisch eine Leistung erhält und wo die Krankenkasse bezahlt, sondern der Patient ja, haben wir eingangs gesagt, heutzutage immer im erheblichen Maße dazu bezahlt, dann ist er nicht nur Patient, sondern er ist auch Kostenträger und damit Kunde. Und den soll man natürlich glücklich halten. Ne? Das heißt, wir argumentieren letztlich, dass das der letzte Aspekt ist. Wir haben jetzt gesagt, wie die Patientenreise losgeht, welche Patienten haben wir, welche Patienten hätten wir gerne, wie kommen Patienten zu uns, wie finden die uns und wie binden wir die. Und dieser letzte Schritt, der ist in unseren Augen ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist aber eigentlich unbedingt Teil von Praxissteuerung. Ne? Also die Daten, die da anfallen können und die Informationen, auch die qualitativen Informationen, nicht nur Fakten, also nicht nur Zahlen oder Daten, ne, in dem Sinne, sondern qualitative Informationen, die sind eigentlich Gold wert.
Und insbesondere oder umso wichtiger, je größer die Praxis, würde ich sagen, weil man in einer ganz kleinen Praxis, wo man vielleicht der oder die einzige Behandlerin ist, noch ein Gefühl dafür hat. Ne? Was sage ich und was sende ich? Und dann ist das sehr konsistent oft mit den Erwartungen meiner Patienten. Und den größeren Konstrukten kommt ja hinzu, dass ich vielleicht etwas sende oder ein Patient war mal bei mir, hatte irgendein Erlebnis und er kommt wieder und ist bei meinem angestellten Zahnarzt oder meiner angestellten Zahnärztin, wo ich noch gar nicht weiß, ob die überhaupt meine Werte so mittragen, ob das Erlebnis genauso ist. Das heißt, in größeren Praxen ist es auch ein Tool der Praxissteuerung. Also es gehört dazu, sich dieses Feedback einzuholen, um zu wissen, was in der Praxis überhaupt abgeht und was der Patient so erlebt.
Eigentlich stellst du die Frage, wissen wir, was der Patient bei uns bekommt? Habt ihr eine Einbehandlerpraxis ohne Prophylaxe, dann wisst ihr das noch halbwegs, weil ihr die einzigen seid, die Leistung erbringen. Ihr wisst aber auch nicht, was am Empfang abgegangen ist, was in der Rechnungsstellung und am Ende im Mahnwesen lief. Ne? Was bekommt der Patient? Ne? Inwieweit entspricht das seinen Erwartungen? Inwieweit entspricht das dem, was er sucht und was er gehofft hat? Ne? Ja, und dann, das haben wir eben eigentlich schon mal gesagt, dann erhöht es auch die Wertschätzung, ne, wenn man ernst genommen wird, egal ob es gut oder schlecht war. Man kann natürlich daraus dann eine emotionale Bindung erhalten. Man kann in so eine Art Dialog kommen. Man muss immer gucken, dass es handelbar bleibt. Ne? Und man kann, glaube ich, darüber insbesondere am Ende ja so einen Check kriegen, wie soll ich sagen, wie ist unser Selbstbild und wie ist das Fremdbild. Ne? Das ist nicht nur wichtig für die Praxis, das ist sicherlich auch wichtig fürs Praxisteam. Ja, da liegt eine Riesenchance, auch Leistung sichtbar zu machen, positive Resonanz mit dem Team zu teilen, aber auch zu teilen, was nicht gut funktioniert. Jeder Mensch kennt das, glaube ich, dass man denkt, ich bin doch freundlich. Andere nehmen es nicht so wahr. Wer fühlt, hat immer recht. Wenn der Patient mich als unfreundlich regelmäßig verschiedene Patienten wahrnehmen, ist das egal, ob ich meine, ich sei freundlich. Interessiert mich. Was relevant ist, ist, was der Patient wahrnimmt. Das heißt, dieser Abgleich, Selbstbild, Fremdbild, was steht bei euch im Businessplan, was steht auf der Website, was sind eure Werte, wen sprecht ihr an, was ist euer Konzept? Das ist das Selbstbild oder eine Ambition. Aber wie passt das zu dem, was eure Patienten wahrnehmen? Und wenn es da Deltas gibt, und die gibt es eigentlich immer, dann hat man entweder einen Leistungsauftrag, nämlich dieses Delta zu schließen, indem man das Fremdbild so verändert, die Leistung so verändert, dass das Fremdbild passt zu dem, was unsere Ambition ist und was unser Selbstbild ist, oder indem wir reflektieren, ob unser Selbstbild überhaupt das Richtige ist. Also wenn wir auf der Website schreiben, dass wir uns gerne um Angstpatienten kümmern, aber die fühlen das überhaupt nicht, dann müssen wir uns besser um Angstpatienten kümmern oder wir dürfen es nicht mehr auf der Website schreiben. Ja, vielleicht sind wir dann eben nicht die Praxis.
Und jetzt fühlt mal kurz in euch. Jetzt weiß ich ja, dass viele von euch mit der Erreichbarkeit und dem Support eurer Praxisverwaltungssoftware nicht so richtig zufrieden ist. Ja, so. Und wie würde es sich jetzt anfühlen, wenn ihr danach gefragt wurdet, die dann feststellen, okay, das ist wirklich so, und das Thema adressieren und sagen, wir sind das Thema angegangen und haben uns Gedanken dazu gemacht, wie wir das zukünftig verändern können und haben folgendes Angebot für euch. Und schon fühlt ihr euch gehört und vielleicht auch eine Aufklärung, warum es so ist, wie auch immer. Aber ihr habt nicht mehr diesen Frust ins Leere, sondern es findet irgendeine Resonanz. Und genauso geht's eurem Patienten.
Genau. Und der Praxisverwaltungssoftwareanbieter hätte die alternative Möglichkeit zu sagen, nee, wir sind no frills. Bei uns geht keiner ans Telefon. Wir lösen das mit Self-Service. Ja. Wir machen Videos, wir haben eine Knowledge Base, wir haben einen Chatbot, wir haben vielleicht auch einen anderen Preis. Wir haben keinen Service. Ja? Beides sind gangbare Strategien. Blöd ist, wenn man Porsche bezahlt und Skoda kriegt an der Stelle zum Beispiel. Ja. Ja? Genau, also ihr versteht, worauf wir hinaus wollen. Und wer uns jetzt schon länger kennt und auf unseren Seminaren war, der weiß, wie wichtig uns das Thema Positionierung ist, das Thema Warum, Start with Why, von dem Warum aus zu kommunizieren. Wir haben vorhin gesagt, wie wichtig das ist, dass ihr die richtigen Patienten findet. Und die Erwartungshaltung des Patienten muss zu dem passen, was er bei euch erlebt. Und wenn ihr jetzt aber nach außen etwas sendet, was dann dazu führt, dass Patienten sich auf euch selektieren, sie bei euch aber was anderes erleben. Ne? Da entsteht sozusagen genau der Konflikt. Und deswegen glauben wir, dass diese Messung oder dieses Beschäftigen mit dem Patientenfeedback so wichtig ist. Ich weiß, dass viele von euch sagen, wir dürfen das nicht übertreiben oder denken oder fühlen. Ja, was sollen wir noch alles machen? Wir müssen es nicht jedem recht machen. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, es jedem recht zu machen. Es geht nicht darum, einen Patienten, der sauer ist, danach wieder glücklich zu machen, wenn ihr den blöd findet und wollt, dass der nicht mehr kommt. Wunderbar. Aber es geht darum zu verstehen, wo bei euch Selbstbild von Fremdbild abweicht. Und es liegt ganz oft nicht in eurem Einflussbereich. Und dann ist natürlich die Frage, die Anna hat es eben schon mal angeschnitten, wie homogen ist das denn in unserer Praxis? Ja, ich habe eben gesagt, ein Behandlerpraxis ohne Prophylaxe, da geht das noch. Habt ihr unterschiedliche Standorte? Game over. Der Standort, wo ihr nie seid, keine Ahnung, was da läuft. Der Standort, den ihr gekauft habt, der ein ganz anderes Klientel hat, keine Ahnung. Der Standort, der ein anderes Konzept fährt. Ja, der Standort, der andere Preise hat, ja, da herrschen vielleicht ganz andere Patientenerwartungen. Vielleicht macht ihr die tolle selbe Zahnmedizin zum gleichen Preis dort, aber die Patienten kommen mit anderen Erwartungen rein und schon habt ihr ein Problem. Dasselbe gilt für
Behandler. Das habe ich in letzter Zeit häufiger.
Über Behandler hinweg. Also jeder Behandler hat einen individuellen Stil. Die gängigste Frage ist, oder was ich oft habe, ist, der macht tolle Umsätze, medizinisch ist er auch gut, ist halt irgendwie anders drauf als wir, kann ich den behalten? Ich würde sagen, ja, weil Patienten sind auch unterschiedlich. Und wenn ihr nicht sagt, nee, bei uns darf es nur Patienten von der einen Sorte geben und die müssen alle zu mir passen, dann ist ein Behandler, der anders ist als ich, natürlich fehl am Platz. Wenn ich aber messen kann, dass dem seine Patienten genauso glücklich sind wie meine, weil die mit anderen Erwartungen kommen und sich vielleicht auch oft den oder die selektiert haben, die anders bei uns auch nicht anders. Ne? Wir haben Kunden, die gerne mit dir arbeiten wollen und Kunden, die gerne mit mir arbeiten wollen und jeder kann damit happy sein. Aber das eben rauszufinden, ob der unterschiedliche Stil der Behandler, ob die unterschiedlichen, vielleicht auch Behandlungskonzepte, unterschiedliche Geschwindigkeiten, Sorgfältigkeiten, Sorgsamkeiten für alle Patienten irgendwie gut sind oder für die Patienten okay sind, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was wir so oft erleben, ist, wenn wir sowas machen, diese unglaubliche Zufriedenheit beim Inhaber, bei der Inhaberin, wenn ihr nicht in der Praxis seid und es kommen positive Patientenbewertungen rein, über die Prophylaxekräfte, über den angestellten Zahnarzt, über die angestellte Zahnärztin. Das ist richtig geil, weil wir sonst ja immer glauben, dass der Laden ohne uns direkt abbrennt, wenn wir nicht da sind. Und es läuft einfach geil, vielleicht auch besser, als wenn wir da wären. Nein, keine Ahnung. Ja, das ist einfach.
Kurze Anekdote, da erinnere ich mich an Mallorca, ne? Warst du wahrscheinlich auch, wo eine Teilnehmerin am Abendtisch saß und sagte so, oh, 19 Uhr, gleich geht's los. Gleich kommen meine Bewertungen des Tages rein. Die Umfrage wurde gestartet. Und dann ging das so 10, 10, 10, 10, 10 und sie war überglücklich. Und dann kam irgendwie eine 8 rein, erst spät am Abend, wo sie dann die ganze Nacht gegrübelt hat. dann konnte das aber aufgeklärt werden, aber da war unheimlich, war schön, dieses Feedback zu sehen auch, ne? Was haben wir heute erreicht, gemeinsam und wie gut kommt mein Team an? Und ich glaube im Großen und Ganzen, wenn sie zu mir, meinen Werten, meinem Warum passen, auch wenn sie im Stil, im Verhalten vielleicht anders sind, dann werden sie die Patientenerwartungen auch irgendwie erfüllen.
Genau. Und eigentlich ist das ja das Schönste, so ein Pick-me-up, so eine Bestätigung zum Tagesende hin, ne? Oder eben auch ein Hinweis darauf, was eben nicht so gut läuft. Und eben gerade in der Delegation ist das eigentlich etwas, was genauso wie der wie der Stundenumsatz oder der Honorarumsatz der Leistungserbringer und wie die medizinischen Ergebnisse eigentlich auch dazu gehört. Ja, welches Patientenergebnis hat sich eingestellt? Bringt nichts, wenn ich zum richtigen Preis produziert habe, den Umsatz gemacht habe, medizinischer Erfolg hat sich eingestellt, aber die Patienten finden es alle blöd.
Genau.
Ja. Also für euch eigentlich eine Möglichkeit, im Behandlungszimmer des angestellten Zahnarztes, der angestellten Zahnärztin zu sein, ohne dabei zu sein.
Genau.
Genau. So, und jetzt haben wir das eben schon mal kurz angeschnitten, aber ich glaube, dieser Soll-Ist-Abgleich, der ist eben besonders wertvoll, wenn ihr euch dann reflektiert und wenn wir das dann in die Außenkommunikation tragen. Ne, haben wir eben schon gesagt, aber wenn wir das auf die Website tragen, wenn die Werte auf unserer Website nicht nur die sind, die wir uns ausgedacht haben und die wir gerne leben würden, sondern die sind, die Patienten täglich in der Praxis erleben und uns davon berichten, ja, dann wird's rund. Dann wird's authentisch. Dann passt die Erwartung zur Realität.
Gerade da, wo ich mir über meinen USP vielleicht gar nicht bewusst bin, hilft auch das Patientenfeedback, mir dessen bewusst zu werden. Und das vielleicht dann noch stärker zu kommunizieren. Ja, was macht mich eigentlich aus? Wir sind ja häufig so, dass wir uns eher kritisch begutachten. Und wenn wir das positive Feedback kriegen zu bestimmten Themen, warum die nicht auch nach außen transportieren? Ne?
Genau. Und natürlich können wir die auch nach innen transportieren, ne? Weil natürlich mit unserem Team, sag mal, Authentizität und dass die Geschichte rund ist, natürlich genauso wichtig ist. Ja? Also unsere Praxiswerte, unsere Praxisphilosophie nach innen. Wie sieht unser Onboarding aus von neuen Mitarbeitenden? Was erzählen wir denen, was wichtig bei uns ist? Im Idealfall nicht das, was wir uns irgendwie ausgedacht haben, sondern im Idealfall doch das, was die anderen 15 schon leben. Ja, und dann eben das Thema positives Feedback sichtbar machen, gibt halt nichts Geileres, als wenn du dann so eine positive Patientenbewertung per E-Mail ans Team weiterleiten kannst oder ausdruckst, im Personalraum hängst oder einmal im Monat im Teammeeting die Positiven durchgehst. Die Petra wurde gelobt, weil sie einfach die sorgfältigste ist bei der Prophylaxe. Der Empfang ist regelmäßig gelobt für Freundlichkeit, ne? Der Zahntechnikermeister wird gelobt für seine hervorragende Arbeit. Das beflügelt, das gibt intrinsische Motivation, das ist mit Geld überhaupt nicht
zu bezahlen. Genau, vielleicht die eine Person, die noch gar nicht erwähnt wurde, möchte auch mal erwähnt werden. Gibt sich ein bisschen mehr Mühe.
Ja, reißt natürlich alle mit. Ich möchte auch mal genannt werden. Die warme Dusche, die funktioniert da. Und natürlich auch negative Rückmeldungen. Klar, das macht man dann nicht in der großen Gruppe. Aber für Mitarbeitende die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren. Also wie gesagt, wenn ich meine, ich bin noch so freundlich, aber die Patienten regelmäßig was anderes sagen. Sowas muss natürlich transparent gemacht werden. Das muss man vorsichtig machen, ne? Aber ihr müsst wissen, dass nur ein Bruchteil der Patienten das aktiv ansprechen würde, ne? Das heißt, ein bisschen unfreundlich erleben Hunderte von Patienten, bevor einer sich äußert. Es sei denn, ihr fragt sie.
Genau. Und das hilft auch häufig in Mitarbeitergesprächen.
Ja.
Ja, weil ihr wisst ja häufig nicht, wie ihr es ansprechen sollt oder worauf ihr es basieren sollt. Ja, weil nur weil man es einmal mitbekommen hat, ist es ja super schwierig, das anzusprechen. Und wenn man sagen kann, hier kommen leider immer wieder, kommt immer wieder das Feedback, dann nimmt der Mitarbeiter das vielleicht auch anders an, als wenn es euer Gefühl ist.
Ja, absolut. Die Unzufriedenen, ja, beschweren sich in aller Regel nicht, ne? Man schätzt, dass nur 5% ungefähr sich wirklich beschweren. Andersherum aber die 11 Leuten davon erzählen, dass sie unzufrieden waren. Genauso wie die anderen 11 Leuten von ihr positiven Erlebnis erzählt hat. Und da kann man, glaube ich, eine viel bessere Balance hinkriegen. Wenn ihr das einfach vermeiden könnt. Und andersrum, die unglücklich sind und gefragt wurden, haben wir vorhin schon gesagt, werden einfach automatisch glücklicher, allein auf der Grundlage, dass es euch interessiert hat oder jemanden interessiert hat. Ne? Es trägt also unterm Strich enorm zur Mitarbeiterzufriedenheit und zur Loyalität bei, zur Patientenzufriedenheit und zur Loyalität sowieso. Und Mitarbeiterzufriedenheit wirkt auch wieder auf Patientenzufriedenheit. Ich glaube, ihr könnt nur mit einem glücklichen Team, das weiß, wofür es antritt, überhaupt glückliche Patienten haben. Und von daher ist das, glaube ich, ein ziemlich runder Schuh.
Absolut,
sagt
genau.
Sagt man das so, eine runde Sache.
Ja. Eine runde Sache, genau. Also das beflügelt sich gegenseitig und um es vielleicht zusammenzufassen, oder wenn wir noch einmal überlegen, so wenn wir jetzt das Thema Patienten beleuchten, was wollen wir eigentlich, dann würde ich mal hoffen, dass ihr mir zustimmt, wenn wir sagen, okay, wir hätten gerne irgendwie ausreichend Patienten, dass wir darunter wirklich nochmal vielleicht nicht nur selektieren können, sondern im Vorfeld die ansprechen können, die wirklich zu uns passen, wo wir die Erwartungen zu 100% erfüllen können, weil wir dann einfach sehr zufriedene Patienten haben und auch ein sehr zufriedenes Team. Und wir selber dann einfach auch glücklicher und zufriedener sind, weil unser Angebot mit der Nachfrage zusammenpasst. Und wir haben es am Anfang gesagt, die Mitarbeiter und die Räume, das sind die Kapazitäten, die ihr bereitstellt. Aber die Frage ist, passt das zu der Nachfrage, die die Patienten mit sich bringen?
Perfect. It's perfect, sagen meine Jungs momentan immer. It's a wrap. Ja, cool. Diana, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zum Thema Patientenmanagement jetzt, wenn man in einer Überblickfolge sprechen will, zumindest sagen gibt zum Thema Reputation.
Gibt bestimmt noch viel mehr.
Ich glaube, der Impuls von uns ist klar geworden. Jetzt ist das eine Folge, wo man ehrlich sagen muss, ist wirklich eine Stelle, wo wir auch helfen können. Ja, ich glaube, wir sprechen selten darüber, was wir für euch tun können. Oft kriegen wir die Frage, ich will mit euch arbeiten, aber was macht ihr eigentlich? Jetzt kommt mal eine Stelle, wo wir es euch sagen können, weil wenn ihr das Thema Patientenbewertungen und das Thema Google-Bewertungen ein bisschen ernster nehmen wollt, als ihr es heute macht, wenn ihr das systematisieren wollt, dann können wir euch Solvi Reviews empfehlen. Das ist unser neuestes Produkt. Link ist hier in der Shownote. In Shownotes findet ihr auch auf solvi.de. Direkt auf der Startseite könnt ihr euch einen Anamnesebogen ausfüllen. Da haben wir Kapazitäten, da können wir relativ kurzfristig onboarden. Da gibt es keine Warteliste. Meldet euch da. Das ist ein Tool, womit wir Patienten befragen oder womit ihr Patienten befragt. Ja, mit E-Mails in eurem Praxisdesign. Die Patienten sind sich oft nicht bewusst, dass ihr das Feedback von ihnen haben wollt. Die sind sich oft nicht bewusst, dass ihr euch über eine Google-Bewertung freut. Und wenn wir die Patienten befragen, dann haben sie aber eine sehr hohe Bereitschaft aus unserer Erfahrung, euch eine Bewertung abzugeben. Eine positive Bewertung, eine negative Bewertung, egal, im ersten Schritt eine interne Bewertung. Mit all den Vorzügen, die wir eben aufgeklärt haben. Die Patienten können etwas dazu schreiben. Warum waren sie zufrieden? Warum sind sie eure Fans? Mit wem waren sie zufrieden? Warum waren sie unzufrieden? Was war heute nicht gut? Und daraus könnt ihr als Praxis intern unheimlich viel lernen. Das könnt ihr feiern. Und dann haben wir darüber hinaus die Möglichkeit, das auch extern sichtbar zu machen, indem man optional einstellen kann, welchen Anteil und ob man die Patienten nach der internen Befragung auch noch an Google weiterleiten möchte und sie bittet, dort eine positive Bewertung für euch abzugeben, weil am allerschönsten ist natürlich auch, wenn es nach außen getragen wird. Und unsere Erfahrung ist, dass die meisten Praxen, die negative Google-Bewertungen kriegen, in der Tat darunter leiden, dass sich die 1, 2, 3 richtig, richtig übel gelaunten, die richtig sauer waren, euch einen Stern geben, es euch aber nicht gelingt, eure Patienten in Summe dazu zu bringen, Bewertungen abzugeben. Wir haben jetzt so, ich glaube, so an die 100 Praxen in Solvy Reviews und es ist nicht eine Praxis dabei, wo die Patienten unzufrieden sind. Die Patienten sind unfassbar zufrieden. Es überrascht mich fast, in welchem Maße, natürlich sind unsere Kunden alle toll, aber es überrascht mich fast, in welchem Maße Patienten mit euch zufrieden sind als Zahnarztpraxis. Das gibt es, glaube ich, in wenig anderen Branchen. Und wenn es euch gelingt, und das könnt ihr eben mit Solvy Reviews auch machen, einfach einen viel höheren Anteil von allen dazu zu bringen, Bewertungen abzugeben, dann werden die Ein-Sterne-Querulanten oder die, wo eben bei euch im Prozess was schiefgegangen ist, die werden dann verwässert durch all die, die total zufrieden sind, aber rausgehen und nie auf die Idee kämen, euch eine gute Bewertung zu geben. Ja, von daher ist das ein super elegantes Tool. Wir glauben auch fest daran, dass man durch die Befragung allein schon vielleicht auch negative Google-Bewertungen abfangen kann, weil allein die Tatsache, dass ihr den Patienten fragt, auch schon positiv wirken kann. Vielleicht kommt man sogar in einen Dialog, bevor es eine Ein-Sterne-Bewertung gibt. Und ja, die Praxen, die wir da in dem Produkt haben, die profitieren einfach massiv von dem internen, von der internen Erkenntnis, von dem Sichtbarmachen der Erfolge, von dem Abgleich mit den eigenen Werten und von ohne Ende, wirklich von sehr, sehr vielen, ich soll die Erwartung nicht zu hoch hängen, wahrscheinlich auch von sehr, sehr vielen Google-Bewertungen. Und da sehen wir eine deutliche Verbesserung. Die Antworten auf die Rezensionen sind einfach super, super wertvoll. Und ja, von daher wollten wir euch das wirklich mal ans Herz legen. Das ist nicht der Grund, warum wir die Folge gemacht haben, aber das Thema beschäftigt uns sehr, weil das der letzte Schenkel in dem Engpassdreieck ist. Und ich glaube, den kann man mit dem Produkt schon ein ganz, ganz gutes Stück weit aushebeln. Die coole Nachricht für alle, die Solvy Control schon haben oder Solvy Connect. Reviews ist ein weiteres Modul. Letztlich, man kann nur Solvy Reviews haben, man kann es aber auch in Kombination mit unseren anderen Produkten haben. Und die Auswertungen ergänzen dann eure bisherigen Auswertungen auf dem Dashboard. Ihr seht dann also euren Erfolg in wirtschaftlichen Zahlen und euren Erfolg in Patientenzufriedenheit. Ja, genau. Den Link, wie gesagt, hier in der Shownote. Wir freuen uns, das Team hat Lust drauf. Lasst es euch zeigen, unverbindlich. Geht auf den Link, solvy.de und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Absolut. Macht's gut. Wir freuen uns auf euer Feedback. Tschüss.
Ciao.